Deutschlandfunk Interview.
Die Bund-Länder-Runden gehören seit ziemlich genau einem Jahr zu den Ritualen der Pandemie. Dort, außerhalb der Parlamente, werden die Entscheidungen über die Corona-Politik gefällt. Die Ausgangslage für das Treffen heute ist nicht einfach. Die Politik steckt in einem Dilemma. Die Menschen sind Corona-müde, kommen nur noch mit angelegten Ohren durch ihren beruflichen und privaten Alltag. Auf der anderen Seite steigen auch heute wieder die Infektionszahlen, langsam aber kontinuierlich. Hinzu kommt die Sorge vor den Virusmutanten. Keine einfache Ausgangslage also für die Kanzlerin, die zwei Ministerpräsidentinnen und die 14 Ministerpräsidenten. Und am Telefon nun ein Teilnehmer der heutigen Bund-Länder-Runde, Andreas Bovenschulte, seit 2019 Bürgermeister von Bremen und Mitglied der SPD. Moin, Herr Bürgermeister.
Ja, schönen guten Morgen.
Am frühen Nachmittag, 14 Uhr, beginnt der Bund-Länder-Gipfel. Gehen Sie davon aus, dass Sie zum Abendessen wieder zu Hause sind, spätestens zur Tagesschau um 20 Uhr?
Das hängt von den Abendessengewohnheiten ab. Also wenn man um 18 oder 19 Uhr ist, dann sicherlich nicht. Ob wir es wirklich bis 20 Uhr schaffen, das ist natürlich meine Hoffnung. Aber meine Hand dafür würde ich nicht ins Feuer legen.
Aber es scheint ja gar nicht mehr so kompliziert. Die Beschlussvorlage ist in weiten Teilen ja bereits auf dem Markt, scheint bereits ausgehandelt.
Ja, aber es gibt natürlich an ganz, ganz vielen Stellen tatsächlich noch Erörterungsbedarf. Und da wird man jetzt auch noch mal sehen, wie die einzelnen Länder mit ihren, sage ich mal, auch Vorfestlegungen und ich will das Wort Sonderinteressen nicht überstrapazieren, sagen wir, ihren spezifischen regionalen Interessen reinkommen. Das kann die Diskussion verlängern. Dann gibt es natürlich auch noch die ein oder andere grundsätzliche ungeklärte Frage, zum Beispiel zur Teststrategie. Also ich persönlich bin nicht mit jedem Punkt in der Beschlussvorlage da ganz glücklich, was diese Frage angeht.
Was sind denn diese kleinteiligen regionalen Interessen, die zu Schwierigkeiten zur Verlängerung des heutigen Gipfels führen könnten?
Naja, das ist so eine banale Sache, dass jetzt in manchen Ländern schon die Baumärkte geöffnet wurden, aber die Baumärkte nicht vorgesehen sind als Teil derjenigen Geschäfte, die jetzt in einem nächsten Schritt öffnen, sondern das waren Buchläden und Gartencenter und Ähnliches. Und schon an so einer Stelle kann es natürlich Diskussionen geben, obwohl das eigentlich nicht lohnt, weil es tatsächlich ein Detail ist, aber nur mal als Beispiel genannt. Aber es gibt auch viele grundlegendere Fragen, die zu erörtern sein werden. Nämlich, ich habe es eben schon gesagt, die Frage der Teststrategie, ist es tatsächlich sinnvoll, die Kommunen als zentrale Stelle für die Durchführung der Tests zu nehmen? Müssen wir das möglicherweise anders organisieren? Wie kann das überhaupt richtig in der Kürze der Zeit organisiert werden? Da gibt es noch eine Reihe von offenen Fragen und die müssen natürlich seriös besprochen werden.
Ich würde, bevor wir über das Grundsätzliche reden, Herr Bovenschulte, doch noch mal über das Kleinteilige reden. Also wie muss man sich das vorstellen? Dann sagte ein Markus Söder in Bayern digital zugeschaltet, ich möchte die Baumärkte öffnen, und Andreas Bovenschulte aus Bremen sagt dann, nein, möchte ich noch nicht, erst in 4 Wochen, und dann kommt eine Malu Dreyer und sagt etwas ganz anderes. Wird tatsächlich so kleinteilig verhandelt?
Ja, Sie müssen sehen, dass es natürlich immer auch politische Fragen sind, wenn Sie Vorfestlegungen getroffen haben. Also jetzt in der Beschlussvorlage steht drin, und ich kann da mitgehen, und das ist auch mit der Bremer Situation kompatibel, Buchläden und Gartencenter, die nun einige Länder, darunter auch Bremen, sowieso schon geöffnet haben, die werden sozusagen arrondiert. Die sind im nächsten Schritt dran, übrigens unabhängig von den Inzidenzen. Und dann haben Sie Länder, wo möglicherweise schon andere Zweige des Einzelhandels geöffnet wurden im Vorfeld. Da tun sich ja Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten sehr schwer, das wieder einzukassieren. Und dann haben sie an dieser Stelle schon Diskussion.
Und wenn die Länderfürsten streiten, Herr Bovenschulte, übernimmt dann die Kanzlerin die Rolle der Moderatorin?
Na, wir diskutieren ja miteinander. Wir streiten vielleicht auch mal, aber im Wesentlichen diskutieren wir miteinander. Und ich sage immer, es wäre eigentlich ganz gut, wenn, ich meine, es ist ja, geht ja sowieso so viel raus, wenn mal tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit hätten, live dabei zu sein, ist natürlich nicht möglich. Aber wenn, dann würden Sie sehen, dass da sehr intensiv und ohne politische Fensterreden am Text gerungen wird und über die einzelnen Fragen, weil wir natürlich wissen, wenn wir da keine Einigkeit haben, dann laufen wir einen Tag nach der Konferenz schon wieder auseinander. Und insofern streiten ist das weniger als ein intensives gemeinsames Ringen um die richtige Lösung.
Keine politischen Fensterreden, sagen Sie, aber 2021 ist ein Superwahljahr. In einigen Bundesländern wird bereits Mitte März gewählt. Steht da ein Winfried Kretschmann stärker unter Druck als Sie in Bremen? Merkt man das bei diesen Debatten, die Sie gerade geschildert haben?
Na klar, man kann die gesamtpolitische Situation nicht ausblenden. Aber meine Wahrnehmung ist, dass trotz allem der Modus in der Ministerpräsidentenkonferenz nicht die ideologiegetriebene politische Auseinandersetzung ist, sondern die sachorientierte und auch durch regionale Gegebenheiten dominierte Auseinandersetzung. Also um es mal ganz ehrlich zu sagen, die Sortierung der einzelnen Positionen nach den Farben, die ist manchmal sehr, sehr schwer vorzunehmen, sondern da geht es bunt und gemischt durcheinander.
Kann sich aber eine Malu Dreyer oder ein Winfried Kretschmann heute überhaupt nicht leisten, eben trotz steigender Infektionszahlen in diesem Wahlkampf auf Öffnungsperspektiven zu verzichten? Sonst laufen diesen beiden gerade die Wähler davon?
Ich glaube nicht, dass die beiden, die sehr verantwortlich umgehen, insbesondere auch Malu Dreyer, aber auch Winfried Kretschmann, da will ich überhaupt nichts dagegen sagen, dass die opportunistisch mit Blick auf die Wählerinnen und Wähler entscheiden, sondern das Dilemma, vor dem die beiden stehen, vor dem stehen wir alle, dass es auf der einen Seite geboten ist, weiterhin vorsichtig zu sein, weil tatsächlich niemand weiß, wie die Entwicklung in den nächsten Wochen sein wird. Und auf der anderen Seite wir wahrnehmen müssen, dass so viele Menschen, sage ich mal, Lockdown-müde sind, dass auch die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich an die Regeln zu halten, abnimmt. Und dann haben sie natürlich mit Zitronen gehandelt, wenn sie ein Regime, ein rechtliches oder Regelregime aufrechterhalten und hinterher gehen ihnen die Leute von der Fahne. Damit haben sie auch nichts gewonnen. Das heißt, wir müssen ja auch die sozialen und wirtschaftlichen Probleme einfach zur Kenntnis nehmen und können nicht einfach sagen, wir verlängern den Lockdown, so wie er ist.
Sie sagen es, die Menschen sind tatsächlich Corona-müde, das spürt man überall. Wie sehr dürfen sich denn Politiker, dürfen sich Ministerpräsidenten heute von dieser Stimmungslage der Bevölkerung beeinflussen lassen?
Es ist ja nicht nur eine Stimmungslage. Wenn Sie Politik machen, dann müssen Sie ja immer unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Grundrechtspositionen, unterschiedliche Aspekte miteinander abwägen. Und natürlich ist der Infektionsschutz ganz zentral und den stellen wir auch an erste Stelle. Aber die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen einer Politik, in diesem Fall der Pandemiebekämpfung, die sind ja genauso real und die müssen ja auch einbezogen werden. Sehen Sie zum Beispiel, Ein leistungsfähiges Gesundheitssystem braucht auf Dauer eine leistungsfähige Volkswirtschaft. Insofern ist das ja auch nicht nur eine Abwägung zwischen Gesundheit und Wirtschaft, sondern eine Abwägung zwischen Gesundheit und Gesundheit, die wir vornehmen müssen, wenn wir über die Frage Verlängerung des Lockdowns oder Öffnung sprechen.
Beugen wir uns gemeinsam, Herr Bovenschulte, noch über die bereits bekannten Kernaussagen der heutigen Beschlussvorlage. Verlängerung des Lockdowns bis Ende März und die schrittweise Öffnung plus Schnelltests und ein Notausgang, falls die Zahlen wieder nach oben gehen. Ist das der kleinste gemeinsame Nenner? Ist das die Strategie, die langfristige, auf die sich die Länder bereits geeinigt haben?
Also erstmal muss man sagen, das kam vielleicht in dem Beitrag auch noch ein bisschen zu kurz. Wir haben im Prinzip zwei Level. Einmal bei einer Inzidenz unter 100 und einmal bei einer Inzidenz unter 35. So ist es in der Beschlussvorlage angelegt. Unter 35 finden sozusagen die grundsätzlichen Öffnungen, so jedenfalls die Beschlussvorlage, statt. Und unter 100 gibt es die Möglichkeit, punktuell bestimmte Öffnungen vorzusehen. Das betrifft sowas wie dieses Meet and Collect im Einzelhandel. Das betrifft auch die partielle Öffnung der Außengastronomie. Das betrifft auch den Besuch von Museen und Galerien mit Terminvereinbarung. Da sind also schon zwei unterschiedliche, sage ich mal, Schwellenwerte verankert, nämlich 100 und 35. Das hat ja auch seinen Grund, weil im Prinzip ist ja absehbar, dass wir jedenfalls in der Ländergesamtheit die 35 in den nächsten Wochen nicht erreichen werden.
Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang, den Sie gerade beschrieben haben, 35, 100, darunter Lockerungsschritte punktuell, die Teststrategie?
Also die Grundüberlegung ist, wenn wir mehr testen, dann machen wir zwei Sachen. Erstens entdecken wir mehr Menschen, die infiziert sind, die aber noch keine Symptome gezeigt haben. Und wenn wir die entdecken und wenn die dann in Quarantäne gehen, dann unterbrechen wir Infektionsketten und dann senken wir insgesamt das Infektionsgeschehen. Das ist also eine Maßnahme, um einer möglichen Beschleunigung des Infektionsgeschehens durch die Mutationen entgegenzuwirken. Das zweite ist der Gedanke, wenn wir testen, können wir vielleicht so ein bisschen was wie grüne oder hellgrüne zumindest Inseln schaffen. Das heißt, wir koppeln den Zugang zu bestimmten Bereichen daran, dass jemand getestet wurde, negativ. Und dadurch machen wir diesen Bereich, ob das ein Museum ist, ob das ein Einzelhandelsgeschäft oder eine Gastronomie ist, machen wir das sicherer. Das ist aber eine Strategie, die wirft noch eine Reihe von Fragen auf.
Sie haben es eingangs erwähnt und das habe ich mir notiert, regionale Befindlichkeiten. Herr Bovenschulte, Frage zum Schluss. Wird es heute am Ende des Gipfels konkrete bundesweite Öffnungsschritte geben mit einem Brief, mit Siegel und vor allem einem Datum?
Ja, also so wie in der Beschlussvorlage angelegt, wird es sicherlich inzidenzunabhängige kleine Öffnungsschritte geben. Davon gehe ich aus. Und im Weiteren wird es, das ist ja auch vielfach eingefordert worden, einen Stufenplan geben, der im Wesentlichen, glaube ich, an eine niedrige Inzidenz anknüpfen wird, nämlich die 35. Ich glaube nicht, dass sich das grundlegend verändern wird. Das gibt natürlich den Menschen für die nächsten Wochen mehr Steine als Brot, weil die 35 kaum zu erreichen sein wird. Aber darüber, und das wird die eigentliche Diskussion und Auseinandersetzung werden, wird die Frage stehen, gibt es auch ab einer Inzidenz von unter 100, so wie das jetzt angelegt ist, konkrete Öffnungsschritte, wenn die nämlich in den Regionen dann stabil
unter diesem Wert ist. Sie hören die Musik, Herr Bovenschulte. Wir kommen zu den Nachrichten um 19:30. Herr Bovenschulte, ich danke ganz herzlich für Ihre Zeit und viel Erfolg bei den Gesprächen heute Nachmittag.
Ja, besten Dank. Tschüss.
Tschüss.